Die Kinder vom Leserhof, Kapitel 4. Eine Abreise und eine Ankunft. Herr Tornau, der mit seiner kranken Frau in den Bädern von Leuk verweilte, hatte soeben zwei Briefe durch den Boten von Dorf Leuk erhalten. Der eine war von der Begleiterin seiner Tochter, der andere von dieser selbst. Beide berichteten dasselbe, den brennenden Wunsch, er möchte sich so bald wie möglich bei ihnen einfinden, sie hätten dringend mit ihm zu sprechen. Diese völlige Übereinstimmung in den Wünschen der beiden machte ihm keine besondere Freude. Er wusste aus Erfahrung, dass solche Übereinstimmung immer einem großen Zwiespalt entsprang. Er legte die Briefe auf das Lager seiner Frau und sagte, »Da ist wieder ein Ruf nach Leuk hinunter. Ich will aber nicht, dass du dich dadurch aufregen lässt.« Dass die Kranke schon aufgeregt war, konnte der Mann wohl sehen. Sie sagte aber nur wie vor sich hin, »Ach, wenn wir die Kinder doch nicht weggeschickt hätten. Es ist nicht gut für sie. Sie sollten bei den Eltern sein.« »Hast du den Wunsch, Alida, dass sie hier bei uns sind, so sprich ihn nur aus«, sagte Herr Tornau. »Du weißt, ich habe die Kinder dort unten untergebracht, damit du mehr Ruhe hast. Wünschtest du sie hierher zu haben, so werde ich sie sofort heraufholen.« »Ja, ich werde mehr Ruhe haben, wenn du es tust«, erwiderte die Frau. »Es ist nicht, wie wir meinten, dass es gut für sie sei. Die Begleiterin mag es gut meinen und will sie auf alle Weise gut erziehen, nur zu viel erziehen. Aber sie kennt das Kindergemüt nicht. Sie fährt gleich mit großem Ernst rein, wo es gar nicht nötig wäre. Ich sehe, wie sie mit aller guter Meinung es dahin gebracht hat, dass Hugo immer stiller und verschlossener, Alida immer störrischer und widerspenstiger wird. Es sind ja beide Kinder nicht leicht zu behandeln.« »Ganz richtig«, stimmte ihr der Mann bei, »Alida hat durchaus mein Temperament. Sie bedarf als Mädchen einer besonders guten Leitung. Die Natur hat bei den Zweien eine Kreuzung vorgenommen. Hugo hat ganz dein Wesen und deinen Charakter, auch deine zarte Gesundheit. Auch er braucht eine besondere Aufsicht.« »Und auch besondere Pflege«, setzte die Mutter hinzu, »nicht wahr? Du wirst ihn immer so liebevoll behandeln, wie er es nötig hat, auch wenn ich nicht mehr da bin.« »Ach, um Himmels Willen, wer wird denn an so etwas denken? Davon sprechen wir gar kein Wort weiter«, rief Herr Tornau aus. »Und nun will ich gleich meinen Weg zu der Gerichtssitzung antreten, denn 2 Stunden kostet es mich immer. Aber es ist ein hübscher Weg, zurückkehre ich wohl mit einem Wagen.« Als Herr Tornau am Hause der Frau Troll anlangte, wurde die Tür aufgerissen und Alida stürzte heraus. Sie hatte den Vater kommen sehen. Mit der ersten Begrüßung rollte gleich ein ganzer Strom von Mitteilungen über das fragliche Ereignis daher. Aber der Vater hemmte seinen Lauf. »Erst kommt Fräulein Landrat«, sagte er, »und nachher kommst du an die Reihe.« So wurde es gehalten, und Herr Tornau lernte den Vorgang erst von der einen, dann von der anderen Seite durch lebhafte Schilderungen kennen. Alida unterließ nicht, dem Vater die Vertreibung des Vinzi durch Frau Troll in besonders deutlicher Weise vor Augen zu führen. Hugo wurde als Zeuge aufgerufen, dass Vinzi gar kein hergelaufener Straßenbube, sondern ein sehr netter und gut aussehender Junge sei, mit dem jeder Mensch lieber Freundschaft machen wollte als mit Frau Troll, was Hugo bestätigte. Dass der musikalische Feuereifer seiner Tochter einen besonderen Grund hatte, bezweifelte der Vater keinen Augenblick. Das war ihm aber jetzt nicht die Hauptsache. Aber dass ein dienstfertiger Junge, der erst ein verlorenes Gut seiner Tochter zurückgebracht und dann auf ihre Einladung wieder ins Haus gekommen war, nachher schimpflich fortgeschickt worden war, das war durchaus nicht in Ordnung. Da musste etwas gut gemacht werden. Er wollte gleich mit seinen Kindern den Jungen und seine Eltern aufsuchen, um sich wenigstens zu entschuldigen. Vielleicht war ja auch ein kleines Geschenk anzubringen, dachte Herr Tornau, war doch auch das Wiederbringen des verlorenen Tuches gar nicht berücksichtigt worden. Alida stellte sich mit großer Freude als Führerin hin. Sie hatte längst von Vinzi erfahren, wo er wohne und wie man zu seinem Haus gelange. So konnte man gleich aufbrechen. Der Weg war sehr einfach. Ein Fußpfad führte über die große Wiese hin und ein wenig um die Ecke. In kurzer Zeit stand die Gesellschaft vor Vinzenz Lesas Hause. Es war ringsum alles still. Nur im Hühnerhof drüben bei der Scheune gackerten gemütlich Henne und Küchlein. Um das Haus herum sah es so sauber aus, als wäre den Augenblick der Grasboden ringsherum geschnitten, der Weg mit dem Besen gesäubert, die Bank vom großen Nussbaum beschattet, blank gefegt worden. »Hier sieht es gut aus«, sagte Herr Tornau, mit Wohlgefallen umherschauend. »Schade, schade.« »Ja, wie schade, dass wir nicht da sind, nicht wahr, Papa?« fiel sie schnell ein. »Aber wir könnten ja nur schnell umziehen, das Klavier hast du ja selbst gemietet. Dann könnte Vinzi jeden Tag mit mir üben und ich tu's dann so gern, weißt du? Allein üben kann man fast vor Langeweile nicht aushalten, darum habe ich ihm die Stunden gegeben, dass er mitüben könne, und er kann es bald, er ist so geschickt.« Der Vater lachte auf. »Ach so, das ist der Kern des Musikunterrichts. Ausgezeichnet!« Und der Schüler, den du dir erziehen wolltest, war recht lernbegierig. »Oh ja, und so geschickt«, rief Alida aus. »Denk, Papa, wenn ich ihm etwas erklärt hatte, dann verstand er es schon besser als ich selbst und hat mir's dann manchmal wieder erklärt.« Der Vater lachte in sich hinein, indem er nun der Haustür zuging. Sie war nicht verschlossen. Herr Tornau trat auf den Flur ein und klopfte an die erste Tür. Auf den Ruf von innen öffnete er und trat in die helle, große Stube ein, wo am Fenster Frau Lesa saß, mit einer Hausarbeit emsig beschäftigt. Vor ihr saß Steffeli, die kleinen Finger um die dicken Stricknadeln drückend und zwängend, den groben Zwirn sechsfach um den Zeigefinger gewunden. Die Frau war sogleich aufgestanden und kam ihrem Besuch entgegen. Herr Tornau nannte seinen Namen und sagte, er komme mit seinen Kindern, um sein und ihr Bedauern auszudrücken, dass ihr Sohn Vinzi eine so unerfreuliche Behandlung erfahren habe, als er einer Einladung seiner neuen Freundin Alida gefolgt sei, die ihm auch Dank schuldete für ein zurückgebrachtes, von ihr verlorenes Gut. Es würde ihn und seine Kinder freuen, den Jungen selbst zu sehen und ihm sagen zu können, dass sie die Worte der Frau Troll missbilligten und ihm auch gern eine Freundlichkeit erweisen würden. Frau Stefane wusste nichts von jenen harten Worten, Vinzi hatte nicht geklagt, sie verstand aber gleich, was vorgegangen war. Es war ja auch Frau Troll, die mit ihren Worten Vinzis Vater so gestachelt hatte, dass das Fortschicken des Jungen augenblicklich ausgeführt sein musste. Heute früh war er ausgezogen. Die Mutter hatte bis jetzt noch keinen anderen Gedanken gehabt. Sie bat den Herrn, sich niederzusetzen, und dann begann sie ihm mitzuteilen, wie es mit Vinzi stehe. Alida war schnell zu Steffeli hinübergelaufen und fragte jetzt, »Wo ist dein Bruder?« »Er ist fort«, antwortete Steffeli. »Warum bist du denn nicht auf der Weide? Wenn er fort ist, musst du ja immer auf der Weide sein, bis er wiederkommt«, sagte Alida als Kennerin der Sache. »Vinzi ist nicht nur eine Stunde lang fort, sondern für viele Wochen. Und darum muss man nun mit den Kühen etwas Neues machen«, berichtete Steffeli. »Weißt du, ich könnte nicht allein hüten. Wenn sie alle miteinander herumrennen, könnte ich ja nicht allen wehren. Aber die Mutter hat gesagt, alle schlimmen Dinge hätten auch eine gute Seite. Ich könnte doch nun einmal daheim sein und dem Vinzi Winterstrümpfe stricken, bis er heimkommt.« »Das gehört nun gewiss nicht auf die schlimme Seite«, sagte Alida schnell. »Die dicken Nadeln würgen dir ja fast die Finger ab, und von der Wolle hast du ganz dicke Einschnitte im Zeigefinger. Komm mit mir hinaus zum Hühnerhof. Die Hühner gackern so lustig draußen. Darfst du nicht?« Steffeli schaute nach der Mutter hinüber. Sie hatte wohl mit ihrem Gast gesprochen, aber sie hatte alles vernommen, was die Kinder verhandelt hatten. Sie nickte sogleich bejahend auf Steffelis stumme Anfrage. Die Kinder rannten davon. »Lauf doch mit, Hugo«, ermunterte ihn der Vater. »Sieh doch, wie die zwei Dinger dort herumrennen. Sie fliegen völlig. Geh doch und lauf mit.« Hugo ging still hinaus. »Wenn ich Sie recht verstanden habe, Frau Leser«, fuhr Herr Tornau fort, »an die Mitteilungen anknüpfend, die Frau Stefane über Vincis Verschickung gemacht hatte. So wäre diese Entfernung des Knaben dem Umstande zuzuschreiben, dass er an der Arbeit in ihrer schönen, gedeihlichen Landwirtschaft keine Freude hat und keinen Anteil nimmt an all dem, was doch seinen künftigen Lebensberuf ausmachen wird? Aber eines muss ich doch sagen, ein stumpfsinniger Junge kann er nicht sein, wenn er mit solchem Eifer der Aufforderung zu dem Musikunterricht meiner Tochter gefolgt ist und, wie sie sagt, ein ganz lebhaftes Verständnis dafür gezeigt hat. »Nein, nein, stumpfsinnig ist er nicht«, sagte Frau Stefane lebhaft. »Aber das ist ja das Schlimme, dass er seine Gedanken immer auf einer anderen Seite hat, als wo sie sein sollten. Wenn der Vater mit ihm im Feld ist und eine Glocke tönt, nah oder fern, so lässt der Junge gewiss alles liegen und hört kein Wort mehr, das zu ihm gesprochen wird, bis kein Ton mehr zu hören ist. Und noch, wenn niemand sonst etwas hört, ist es immer, wie wenn er auf etwas lausche. Das machte natürlich Vater ungeduldig. Es sitzt tief bei Vinci, was ihn anzieht. Schon als kleines Bübchen stand er unbeweglich da, wenn er etwas klingen hörte, und gab es etwa vom Fallen ein Loch im Kopf oder er schrie jämmerlich, nahm ich den Kleinen auf den Schoß und sang ihm ein Lied, gleich war er mäuschenstill und zufrieden. Aber, werte Frau Leser, aus allem geht doch deutlich hervor, dass Ihr Junge ein offenes Ohr für alle Musik, eine große Freude daran, wahrscheinlich ganz gute musikalische Anlagen hat, sagte Herr Tornau eifrig. Ist Ihnen denn noch niemals der Gedanke gekommen, so etwas könnte ausgebildet werden? Da könnten doch Sie selbst und der Junge mit Ihnen die ungeheuersten Freuden erleben. »Ich weiß nicht, wie der Herr das meint«, erwiderte Frau Stefane mit fragendem Blick. »Wie ich das meine? So meine ich es. Ein solcher Junge wird auf eine Musikschule geschickt. Da sieht man bald, wozu er am tauglichsten ist. Darin wird er ausgebildet. Es geht in die Jahre hinein, das ist wahr, aber er wird ein fertiger Musiker, ist froh und befriedigt und Sie mit ihm.« »Das ist nichts für Vinci«, sagte Frau Stefane gelassen. »Das würde sein Vater nie zugeben. Er würde niemals den eigenen Sohn vom eigenen Haus fortziehen lassen, dass er sein Unterkommen bei Fremden suche und jahrelang fortbleibe, nur damit er nachher Musik machen könnte. Das ließe mein Mann nie zu.« »Es ist doch sonderbar, wie es in der Welt zugeht«, rief Herr Tornau aus. »Jetzt sehen Sie einmal den Jungen dort draußen an. Das ist mein einziger Sohn. Würde der ein einziges Mal einen Wunsch, ein Begehren ausdrücken nach irgendeinem Ding, das er besitzen, das er erlernen, das er sich aneignen möchte, ich wäre der glücklichste Mensch. Alles würde ich ihm erlauben und nach allen Richtungen hin. Aber was meinen Sie? Ich sage, mein Junge, willst du reiten lernen? Nein, lieber nicht.« ist die Antwort. Willst du das Geigenspielen erlernen? Nein, lieber nicht. So tönt es immer, bei jeder Frage. Muss ich da nicht mit Neid nach Ihrem Sohn blicken, mit seinem entschiedenen Wunsch und Streben im Herzen? Frau Stefane hatte den Jungen schon eine Weile lang durch das offene Fenster beobachtet. Er stand still an einem Baum gelehnt und schaute teilnahmslos vor sich hin, während gleich vor ihm die beiden Mädchen einander nachrannten, sich erhaschten, gellend aufschrien und dann das Spiel von neuem begannen. »Er ist gewiss nicht recht gesund«, sagte sie teilnehmend. »Er sieht so bleich und so wenig kräftig aus. Der Junge müsste so recht auf der Weide leben, alle Tage, wochenlang.« »Ja, das wäre ihm wohl gut«, erwiderte Herr Tornau. »Recht kräftig war er nie, aber jetzt geht's auch gar nicht. Seit meine Frau krank ist und er von ihr weg musste, ist er gar wie ausgelöscht.« »Warum lassen Sie ihn denn auch nicht bei der Mutter?«, fragte Frau Stefane so lebhaft hin, als handelte es sich um ihre eigene Sache und als wäre ihr Gast ein alter Bekannter von ihr. Herr Tornau lächelte. »Sie sind eine rechte Kindermutter, auch für die, die Ihnen nicht einmal gehören, das gefällt mir. Aber sehen Sie, Frau Leser, ich musste meiner Frau Ruhe verschaffen und die Kinder anderswo unterbringen. Denn wenn der Junge bei der Mutter ist, dann will die Tochter auch da sein und die ist erschreckend unruhig. Sie kann einmal nicht anders. Doch wünscht die Mutter nun, dass ich ihr die Kinder wiederhole, da es sie noch mehr beunruhigt, wenn sie fort sind. Nun aber denke ich, mein Besuch habe Ihnen wohl lange genug gedauert, Frau Leser, sagte Herr Tornau, sich erhebend. Sie müssen mir aber schon erlauben, einmal wieder in Ihrem Hause einzukehren. Es gefällt mir gar zu gut bei Ihnen. Frau Leser begleitete ihren Gast hinaus und rief die Kinder herbei. Hugo stand noch an seinem Baum gelehnt. Nun kam er langsam hinter den rennenden Mädchen her. Als Steffeli hörte, wie die Mutter den Herrn einlud, doch wiederzukommen, sagte es schnell, »Komm dann auch mit, Alida!« Alida versprach, auf jeden Fall mitzukommen. Nun wurde Abschied genommen und Herr Tornau wanderte mit seinen Kindern dem Hause der Frau Troll zu. Da diese eben sich unter der Tür zeigte, machte ihr Herr Tornau gleich die Mitteilung, dass er seine Kinder in wenigen Tagen abholen werde. Wenn er auch alles viel schneller abbreche, als er im Sinne gehabt, so werde er natürlich allen Verpflichtungen, die er eingegangen sei, durchaus nachkommen. Er hole seine Kinder ab, weil ihre Mutter es wünsche, aber er hätte sie auch ohne dies sofort weggenommen, denn er dulde nicht, dass jemand darunter leiden müsse, dass er sich dienstfertig gegen seine Kinder erzeige. Wie war doch Herr Tornau auf einmal verändert, dachte Frau Troll, als er sich abgewandt hatte, sonst so freundlich und leutselig und jetzt so kurz und abweisend, und das alles um des lumpigen Buben willen dort drüben. Das war denn doch zum Lachen, meinte Frau Troll. Aber sie musste gar nicht lachen. Sie hätte gern die bösen Worte, die sie dem Winzi gegeben, unausgesprochen gemacht. Aber jetzt war's zu spät. Der Wagen, den sich Herr Tornau zur Rückkehr bestellt hatte, fuhr eben vor. Alida führte ihren Vater herbei. Er musste dreimal versprechen, dass er bald, recht bald kommen werde, sie abzuholen, bevor sie ihn losließ. Herr Tornau fuhr, in Gedanken versunken, den Berg hinan. Er hatte einen ganz besonders angenehmen Eindruck von Frau Leser und ihrer Häuslichkeit erhalten. Ja, hätte er diese Frau gekannt, bevor er seine Kinder untergebracht hatte. In diesem Augenblick wurde Herr Tornau von einem Wanderer gegrüßt. Er hatte, in seine Gedanken vertieft, niemand bemerkt, nur erkannte er in dem Grüßenden seinen Tischnachbarn vom Badehotel. »Ah, Herr Delrik, Herr Eremit, immer allein«, rief er sogleich dem Wandernden zu und ließ seinen Wagen anhalten. »Nun steigen Sie ein, das dürfen Sie mir nicht abschlagen.« Herr Delrik dankte für die Freundlichkeit, sagte aber, es sei die Zeit seines täglichen Spazierganges, den möchte er nicht unterbrechen, auch nicht um noch so guter Gesellschaft willen. »Gut, so komme ich mit Ihnen«, sagte Herr Tornau und sprang vom Wagen. »Ich habe Ihnen eine Mitteilung zu machen. Wenn je eine, so muss diese Ihnen willkommen sein.« Herr Delrik lächelte. »Lächeln Sie nur nicht so ungläubig«, fuhr Herr Tornau fort, »sondern sagen Sie mir jetzt, ob Sie noch die Absicht haben, der ganzen Gesellschaft den Rücken zu kehren und eine Einsiedelei aufzusuchen, wo Sie sich allem menschlichen Verkehr entziehen könnten.« »Ganz so schlimm steht es nicht«, sagte Herr Delrik lächelnd. »Das aber ist richtig. Wenn ich ein Haus fände, wo ich bei einfachen, ordentlichen Leuten wohnen und in der Stille diese schöne Natur genießen könnte, so würde ich herzlich gern das Hotel verlassen und dahin ziehen.« »Das Haus ist gefunden«, sagte Herr Tornau. Nun erzählte er von seinen heutigen Erlebnissen und seiner Bekanntschaft mit Frau Leser und schilderte mit Begeisterung die Frau, bei der gewissermaßen jedermann gern wohnen möchte. »Genug, Herr Delrik«, schloss er, »das ist Ihr Haus, da ist gar kein Zweifel. Zu meinem eigenen Nachteil mache ich Ihnen diese ganze Schilderung, denn wir werden Sie verlieren, sobald Sie mein Haus kennen.« »Mein lieber Herr Tornau«, sagte sein Begleiter, »ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Schilderung, die wirklich die Lust weckt, das Haus aufzusuchen.« Als am folgenden Tage Vinzenz Leser eben aus seinem Hause trat, um seinen Geschäften nachzugehen, sah er einen Fremden herankommen, der sich wie suchend umschaute. Nun hatte er den Heraustretenden entdeckt und kam auf ihn zu. »Habe ich vielleicht den Besitzer des Hauses selbst vor mir?« fragte der Fremde weiter. »Jawohl, Herr.« »Das trifft sich gut, Herr Leser. So kann ich meine Angelegenheit Ihnen gleich selbst vortragen. Mein Name ist Delrick aus Dresden. Ich bin in den Bädern von Leuk abgestiegen, aber da sind zu viele Menschen für mein Bedürfnis beisammen. Doch möchte ich gern in der Gegend bleiben. Ich suche ein stilles Haus, wo ich für einige Wochen verweilen könnte. Herr Tornau aus Hamburg hat mich auf das Ihrige aufmerksam gemacht, und nun ich es selbst sehe, ist mein Wunsch groß, bei Ihnen Wohnung zu nehmen, wenn Sie einverstanden wären. Das Haus bewohne ich mit Frau und Kind, und Fremde nehme ich nicht in die Wohnung auf«, sagte Vinzenz Leser kurz. »Da haben Sie recht«, entgegnete freundlich Herr Delrick. »Gerade so würde ich es auch machen, wäre ich an Ihrer Stelle.« Ein wenig erstaunt schaute Leser den Herrn an, dann sagte er, »So wären wir denn einig und unser Geschäft abgetan.« »Ich fürchte, es wird so sein«, erwiderte Herr Delrick. »Es wäre denn, Sie hätten noch die Freundlichkeit, mir ein anderes Haus zu nennen, wo ich anklopfen könnte, eines, das dem Ihrigen so ähnlich als möglich wäre, so still und herrlich gelegen, von solchen mächtigen Bäumen umgeben. Sie haben ein erlesenes, schönes Besitztum, Herr Leser.« Es gefiel dem Vinzenz Leser, dass der Herr offene Augen dafür hatte, dass es auf seinem Hof anders aussah als auf manchem anderen. Freilich, an der Ordnung und Pflege der kleinsten Dinge im Hof und Garten hatte seine Frau das Hauptverdienst. Nun fiel ihm ein, dass sie eben jetzt drinnen sitze und nachgrübeln werde, was nun mit ihrem Buben vorgehe. Es war die Zeit, da er beim Vetter auf dem Berg ankommen musste. Den ganzen Tag hatte sie fast nichts geredet, das war ihm nicht recht. Vielleicht würde es ihr die Lücke ein wenig ausfüllen, wenn sie den Herrn im Hause hätte und für ihn sorgen müsste. Sie hatte ja schon einmal den Gedanken gehabt, ein Zimmer für Fremde herzurichten, und der Herr hatte so etwas an sich, das ihm selbst den Eindruck machte, es möchte nicht unangenehm sein, dann und wann nach dem Feierabend ein Stündchen mit solchem Herrn zusammenzusitzen. »Ein Haus, wie es der Herr meint, wüsste ich nun gerade keines«, sagte er nach längerer Überlegung. »Aber da drinnen sitzt meine Frau, wenn der Herr hineingehen und mit ihr sprechen will. Wird sie mit dem Herrn einig, dass er in unserem Hause bleiben soll, so wird es mir dann auch recht sein. Jetzt wird der Herr mir erlauben, dass ich meinen Geschäften nachgehe.« Damit hielt er Herrn Delrick seine Hand zum Abschied hin. Erfreut und verwundert über die unerwartete Wendung, ergriff Herr Delrick die dargebotene Hand und hielt den Mann, der sich entfernen wollte, noch einen Augenblick fest mit der Frage, »Verstehe ich Sie auch recht, Herr Leser, meinen Sie es so, was Ihre Frau entscheidet, das werden Sie ohne Widerwillen annehmen?« »Ja, ohne Widerwillen«, entgegnete der Mann fest, dann ging er. Als Herr Delrick auf den Ruf von drinnen in die Stube eintrat, fand er nur das Kind vor, das, mit seinem dicken Strumpf beschäftigt, am Fenster saß. Er trat zu Steffeli heran und fragte, ob er die Mutter sprechen könnte, ob die Kleine sie rufen wollte. »Oh, sie kommt schon bald wieder. Sie ist nur schnell in die Kammer hineingelaufen, als es klopfte, weil sie ein wenig weinen musste«, berichtete Steffeli. »Oh, das tut mir leid. Ist ihr denn etwas Trauriges begegnet, dass sie weinen muss?« fragte der Herr. »Ja, es ist, weil Vinzi fort musste und den ganzen Sommer fortbleiben muss, und die Mutter kennt die Leute nicht, wo er ist«, erzählte Steffeli weiter. »Vinzi ist wohl dein Bruder«, fuhr der Herr mit Teilnahme zu fragen fort. »Warum musste er denn fort?« »Man weiß es nicht recht«, meinte Steffeli, »vielleicht, weil er Klavierstunden von Alida bekommen hat.« »So, das ist ein eigener Fall«, bemerkte Herr Delrick lächelnd. Du bist wohl immer mit deinem Bruder zusammen gewesen, und nun bist du allein. Da wird es dir recht mangeln. Ja, freilich, und der Mutter auch, und auf der Weide fehlt er auch. Wir waren den ganzen Tag auf der Weide. Nun hat der Vater einen Hütebuben angestellt, und die Mutter hat gesagt, jetzt lasse sie mich nicht mehr auf die Weide mitgehen, und der Vater hat am Mittagessen gesagt, die Kühe wollen gar nicht fressen und laufen wie verloren herum. Als Steffeli so weit mit der Schilderung der Zustände drinnen und draußen gekommen war, öffnete sich die Tür und die Mutter trat ein. Herr Delrik ging ihr sogleich entgegen und sagte ihr, er komme mit Erlaubnis ihres Mannes, den er eben gesprochen habe, ihr eine Frage vorzulegen. Es sei ihm aber nicht recht, sie jetzt mit einer Sache zu belästigen, da sie, wie er von ihrem Töchterchen gehört, eben einen Kummer durchmachen müsse. Es ist ja manchmal gut, wenn man sich zusammennehmen muss und keine Zeit hat, seinem Leid nachzuhängen, sagte Frau Stefane jetzt ganz ruhig. Und noch besser ist's, man nimmt sein Leid an, als sei es gar nicht als Leid gemeint, so wird es noch viel leichter zu tragen sein. Was meinen Sie dazu, Frau Leser? Fragte Herr Delrik so vertraulich wie ein alter Freund. Verwundert blickte ihn Frau Stefane an. Ich meine, ich verstehe, was mir der Herr sagen will, aber ich weiß nicht recht zu antworten, erwiderte sie nach einigem Nachdenken. Das hat gar keine Eile, sagte Herr Delrik freundlich. Wenn Sie nichts dawider haben, dass ich für einige Monate bei Ihnen einziehe, so werden wir noch manche Stunde finden, unser Gespräch fortzusetzen. Noch verwunderter schaute jetzt Frau Stefane auf den fremden Gast. Eine freudige Überraschung war aber bei seinen Worten sogleich über ihr Gesicht gegangen. »Es kommt ja nicht auf mich allein an, Herr«, sagte sie in ihrer ruhigen Weise. »Ich weiß aber, dass mein Mann keine Fremden im Haus haben will.« »Mit Herr Leser habe ich mich schon verständigt«, sagte Herr Delrik. »Er selbst hat mir gesagt, wie seine Frau die Sache entscheide, würde es ihm recht sein.« Frau Stefane wusste nicht, was sie denken sollte. Noch vor kurzer Zeit hatte ihr Mann ja bestimmt erklärt, er nehme keine Fremden ins Haus. Sie meinte, vor allem sollte der Herr sich die zwei Zimmer ansehen, die er bewohnen würde. Er müsste doch wissen, ob sie ihm auch recht wären. Dann würde sie doch gerne noch mit ihrem Mann sprechen und dem Herrn dann den bestimmten Bescheid nach seinem Gasthof senden. So war es Herr Delrik ganz recht und er folgte ihr nun die Treppe hinauf, um nach den Zimmern zu sehen. Die hellen Stuben mit den glitzernden Fenstern, die einen gegen die Morgensonne schauend, die anderen von der Mittagssonne durchleuchtet, alle von den Zweigen der alten mächtigen Nussbäume umweht, gefielen Herrn Delrik über alle Erwartung wohl, so dass er am liebsten die Räume nicht mehr verlassen hätte, was Frau Stefane wohl bemerkte. »Nun muss ich mich noch von Ihrem Töchterchen verabschieden«, sagte er, der Tür zugehend. »Wir haben gute Bekanntschaft geschlossen. Ich hoffe, sie fortzusetzen.« Augenblicklich schoss Steffeli hinter der Mutter hervor, wo es in aller Stille verweilt hatte. Es hatte aus dem Gespräch sehr gut verstanden, worum es sich handelte, und war leise hinter der Mutter hergeschlichen. Herr Delrik schüttelte Steffele die Hand und sagte, es müsse ihn unbedingt einmal auf die Weide führen. Frau Stefane versprach, ihm sobald als möglich die bestimmte Antwort zu senden, nach der er sehr verlangte, wie er ihr zum Abschied nochmals wiederholte. Als Vinzenz Leser am Abend nach Hause kam, war das Erste, dass er seine Frau fragte, »Nun, was hast du mit dem Herrn ausgemacht?« Sie erzählte, was vorgegangen war, dass sie aber doch keine bestimmte Antwort habe geben können, ohne von ihm noch recht zu wissen, wie er über die Sache denke. »Aber das glaub ich, Vinzenz«, schloss sie ihre Mitteilungen. »Wenn dieser Herr bei uns einzieht, so zieht ein Segen unter unserem Dache ein.« »Das wäre recht, den kann man immer brauchen«, entgegnete der Mann. »Du musst ihm bald zusagen, damit er einziehen kann.« Frau Stefane folgte der Aufforderung mit Freuden. Wenige Tage darauf zog Herr Delrik bei Vinzenz Leser als Hausbewohner ein.